Es ist schon ein erstaunliches Gefühl, was man hat, wenn man plötzlich sich einer großen Zahl besorgter oder wütender oder einfach auch besonders trauriger Menschen gegenüber sieht. Ich glaube, so, ich sag's mal ganz hart, so abgewichst kann man gar nicht sein, dass das nichts mit einem macht.
Es ist hochinteressant, dass du dieses Nicht-Zulassen nicht aufrechterhalten kannst, wenn ein bestimmter großer Teil der Bevölkerung es plötzlich einfach macht und du auch mit deinen Sicherheitskräften gar nicht die Möglichkeit hast, das zu unterbinden.
Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Podcastes, wie ich das früher zu sagen pflegte. Podcast, wie es Gregor Gysi, der mir gegenüber sitzt, in einem Berliner Kellerstudio, wo wir gerade sind, es ins Spiel gebracht hat. Zu einer neuen Ausgabe Gysi gegen Gutenberg. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das die Menschen bewegt, und das ist ja das Ziel auch dieses Unterfangens, dieses Podcasts, dass wir uns Themenkomplexe aufgreifen, wo wir das Gefühl haben, da wird gerne und viel gestritten, da kracht es auch mal in der Gesellschaft, aber dem eine etwas andere Tonalität entgegenzusetzen und einander zuzuhören, respektvoll miteinander umzugehen und letztlich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass in dieser Gesellschaft nicht alles aus den Gegensätzen bestehen muss. Aber bevor wir uns des Themas annehmen und auch verraten, was das Thema ist, lieber Gregor, ist es eine gute Tradition geworden, dass wir uns gegenseitig fragen, ist dir irgendwas Seltsames vergangene Woche passiert? Irgendwas, was dich belustigt hat, was dich geärgert hat, was du gerne unseren Zuhörern und Zuhörern mitteilen würdest?
Ja, erstmal schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, mir ist etwas passiert, und zwar kam ich auf einem Regionalbahnhof an und sollte mir ein Taxi nehmen zum Hotel und dann zur Veranstaltung. Das Problem war, da gab es kein Taxi. Und ich telefonierte dann mit einer Taxifirma, aber das Taxi kam nicht. Und außerdem regnete es. Und deshalb musste ich mich in die Bahnhofshalle stellen, oder habe es zumindest getan, und war umgeben von nur Betrunkenen und habe festgestellt, das ist doch eine unangenehme Situation, weil man nicht weiß, wie sie reagieren, weil man nicht weiß, was sie plötzlich fordern oder eben nicht und wie ich dem überhaupt dann gewachsen bin. Aber ich stand mit eiserner Miene da, und ich glaube, die eiserne Miene war wichtig, die löste dann doch etwas Respekt aus. Und dann habe ich nochmal telefoniert und dann hat mich irgendwann jemand abgeholt, dann war die Situation beendet. Aber ich hatte so ein komisches Gefühl.
Die andere Option ist einfach mitzusaufen, nicht?
Naja, die hatten ja nur so angefangene Schlapsflaschen, die sie immer an ihren Mund hielten. Ehrlich gesagt war meine Lust darauf sehr begrenzt.
Ja, selbst nach der Pandemie braucht man das ja nicht. Ja. Also die Gefühlslage kann ich so ein bisschen nachvollziehen, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Dann glaubt man, dass mit grimmig Schauen einiges ausgerichtet ist. Wobei das grimmige Schauen, das nehme ich dir einfach kaum ab. Du bist einfach einer, der immer so ein bisschen den Schalk im Gesicht hat.
Das, ja, es kommt ganz anders. Aber in der Regel stimmt das schon.
Also du hast letztlich einen inneren Widerstand geleistet gegen das, was sich um dich herum abgespielt hat. Das ist jetzt meine sehr hölzerne Brücke, die ich zu unserem Thema schlage. Ja. Das Thema heute ist nämlich Protest. Wir wollen einmal darüber sprechen, was Protest eigentlich bedeutet. Gesellschaftlich, aber auch politisch. Und warum tun wir das? Weil wir beide das Gefühl haben, aber bitte widersprich mir, wenn du es nicht hast. Wir haben jetzt im Vorfeld nicht drüber gesprochen, was wir eigentlich nie tun, dass in unserem Land Proteste zunehmen. Und das zeigt sich auf den Straßen. Wir haben Demonstrationen in Zahlen, wie es lange, lange Zeit nicht der Fall war. Wir haben aber auch immer wieder spürbar einen individuell kundgetanen Protest. Menschen, die sich enttäuscht zeigen von dem, was die Politik zu leisten oder nicht zu leisten imstande ist, oftmals Letzteres. Und die sich mehr und mehr organisieren und es wird laut und es wird manchmal sogar gewalttätig und es wird zunehmend giftiger, was die Stimmung anbelangt. Was für eine Tradition, Gregor, haben wir in unserem Land, was Proteste anbelangt? Und vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen noch einen Blick werfen in Zeit der DDR. Ich meine, da hatten wir genau am dazu, Ende die Proteste.
Genau dazu wollte ich was sagen.
Aber natürlich davor das harte, radikale, brutale Unterdrücken von Protest.
Also in der DDR waren Proteste bei Demonstrationen oder Kundgebungen eigentlich ja gar nicht zugelassen. Es ist hochinteressant, dass du dieses Nicht-Zulassen nicht aufrechterhalten kannst, wenn ein bestimmter großer Teil der Bevölkerung es plötzlich einfach macht. Und du auch mit deinen Sicherheitskräften gar nicht die Möglichkeit hast, das zu unterbinden. Das war die Wendezeit. Davor gab es das einmal 1953, einen Aufstand, und der ist natürlich unterdrückt worden, und also am 17. Juni, und danach eigentlich nicht wieder. Im Gegenteil, es gab dann offizielle Kundgebungen zum 1. Mai oder zum Gedenken an Liebknecht und Luxemburg. Und da wurde immer geworben, dass möglichst viele hingehen. Also da passierte das Umgekehrte, da war man nun an einer großen Teilnahme interessiert. Und dann gab es ab und zu mal so sporadische Kundgebungen, sehr selten. Aber ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass als die sowjetischen Schiffe Richtung Kuba mit den Raketen fuhren und dann bei dem Telefongespräch zwischen Präsident Kennedy und Nikita Chruschtschow also letztlich eine Verständigung erzielt wurde, dass die Schiffe alle wieder umdrehen, da gab es plötzlich eine Protestkundgebung vor der Humboldt-Universität. Da ich war noch sehr jung, daran hatte ich auch teilgenommen. Und dann gab es etwas, was die DDR nicht kannte, dass Studierende, die Schwierigkeiten mit ihrem Land hatten, plötzlich vor der Botschaft dieses Landes demonstrieren wollten. Das konnten sie auch nicht richtig unterbinden, sondern haben es nur so abgesichert. Natürlich, dass keiner eindringt in die Botschaft, aber auch drumherum keine anderen hinzukommen, sondern
und
eben
die Berichterstattung darüber haben sie halt dann einfach gekillt.
Ja, das haben sie einfach entschieden, ob oder ob nicht. Aber zum Schluss waren das eben sehr unabhängige Demonstrationen. Ich habe dann das erste Mal in meinem Leben am 4. November 1989 auf einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz gesprochen, die größte in der Geschichte Deutschlands, wenn denn die Zahlen stimmen, dass 500.000 Leute da waren. Und deshalb weiß ich, wie schwer das ist, vor 500.000 Leuten zu sprechen, aber wie man auch seine Hemmungen so nach den ersten Sekunden überwindet und sagt, jetzt stehe ich da, jetzt muss ich einfach weitersprechen etc. Das war schon alles ziemlich spannend und am 4. November stand ja noch die Mauer, das darf man nicht vergessen. Und ich hatte ein bisschen was mit dieser Kundgebung zu tun, das will ich jetzt gar nicht weiter erzählen. Interessant für mich war nur, dass die beiden Schauspielerinnen, die das anmeldeten und die bei mir in der Sprechstunde waren, mir erklärten, die Sorge der Polizei waren gar nicht Losungen oder sowas. Die Sorge der Polizei war, was machen wir, wenn die 500.000 plötzlich zur Mauer loslaufen? Mhm. Aber auf die Idee kam wieder gar keiner. Auch keiner von den 500.000. Also die Sorge war unbegründet und dann öffnete sich die Mauer ja sowieso.
Was mich interessiert, Gregor, ist, ja. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der sehr viel protestiert wurde, vielleicht nicht so viel wie heute, aber anders, über zu anderen Themen. Manche wiederholen sich so ein bisschen, aber das war damals waren das Themen, die mit dem NATO-Doppelbeschluss zu tun hatten. Es war die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Ich erinnere mich selbst an der Teilnahme teilgenommen zu haben einer Demonstration gegen den ersten Irakkrieg damals beispielsweise. Es gab immer wieder Demonstrationen und Protestkundgebungen der unterschiedlichsten Form. Und wir sind auch so aufgewachsen, durchaus Protest zuzulassen, also Protest auch zu artikulieren. Und es wurde in der Schule auch gefördert durch gewisse Lehrer. Andere fanden das ganz grauenvoll, aber gerade so diese sogenannten Sozialkundelehrer haben bei uns durchaus das Protestgehen noch mal so ein bisschen hochgezüchtet. Mich würde interessieren, gab es bei dir Momente, wo du das Gefühl hattest, in deiner Jugend und in deiner Zeit, als du in der DDR gelebt hast, ich müsste eigentlich protestieren?
Sagen wir mal, es gab mehr Momente, weniger in meiner Jugend, da gab es nur eine bittere Enttäuschung, aber als ich Anwalt war, da habe ich gemerkt, dass es Zustände gibt, die man eigentlich so nicht hinnehmen darf. Dass es aber keine wirksame Methode gab. Die gab es erst, als sie gleichgültig wurden gegenüber Kritik, was sehr merkwürdig war. Wir haben dann Dinge im Rechtsanwaltskollegium geäußert, da hätten wir früher eine Kommission am Hacken gehabt, plötzlich nichts. Das heißt, da merkte ich die schrittweise Machtlosigkeit der herrschenden Strukturen. Und da war das dann eben möglich. Vorher war es nicht möglich. Ja, Lust hatte man schon des Öfteren. Was mich interessiert, ist deine Erfahrung. Also ich kenne eine Abgeordnete, die ist eigentlich politisch geworden, als es irgendwelche Jugendproteste, ich glaube in Nürnberg oder so, gab und plötzlich alle eingesperrt wurden und es fanden sich Verteidiger aus dem ganzen Land, um die jetzt zu verteidigen und die Justiz hat es auch nicht mitgemacht, was die Staatsanwaltschaft allerdings und die Polizei vorhatte. Und der sympathischste Staatsanwalt, den ich je dort kennengelernt habe, der schon dann im hohen Alter war, der war zu der Zeit sofort krank. Das fand ich auch interessant. Also er hat sich davor gedrückt, er wollte nicht daran schuld sein, aber er wollte auch nicht direkt etwas dagegen unternehmen. Was mich interessiert ist, es gibt ja immer Proteste, die von der großen Mehrheit begrüßt werden. Wie jetzt zum Beispiel die Proteste gegen den Rechtsextremismus. Da passiert ja auch nichts im Verhältnis Polizeidemonstranten. Dann gibt es Proteste, die der Staat nicht besonders mag. Das heißt, ich glaube, dass die Polizistinnen und Polizisten schon mit einer anderen Einstellung hingehen. Bei Corona. Ich meine, ich habe mich viermal impfen lassen, also ich gehörte gar nicht zu denen. Aber mir ist aufgefallen, ein anderes Grundverhältnis. Und ich glaube, dass bei den Transporten von Atommüll es auch ein anderes Grundverhältnis zwischen der Polizei und den Demonstrierenden gab. Ist es tatsächlich immer so, dass als Erste die Demonstrierenden Gewalt ausüben, worauf dann die Polizei reagiert oder überreagiert sie auch bei bestimmten Situationen? Wie ist da deine Erfahrung?
Am Ende hat man es mit Menschen zu tun auf beiden Seiten. Und da geschehen Fehler und da kann man sich ja auch Überreaktionen nicht immer ausschließen. Trotzdem glaube ich, dass wir in unserem Land eine insgesamt sehr besonnen agierende Polizei haben insgesamt. Dass, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, glaube ich, sind wir hier schon noch weiterhin sehr, sehr gut aufgestellt.
Also ich muss alle BKA-Leute, die mich beschützt haben, muss ich wirklich würdigen. Die waren ausgesprochen nett, zuvorkommend. Ich war es natürlich auch. Aber
so ging es mir auch.
Aber sie waren auch nie übergriffig oder irgendwas.
Nein, und das hatte ich ja auch in meiner Zeit. Und im Gegenteil, das ist, die erfahren nicht den Dank, der ihnen eigentlich gebührt. Und es wird so für gewiss gegeben hingenommen. Man muss in Europa gar nicht so furchtbar weit schauen, wo das oftmals nicht der Fall ist. Und wie schnell es da auch zu überzogenen Handlungen seitens der Polizei mal kommen kann. Nochmal, auch da gibt es immer mal den ein oder anderen Ausreißer. Wir haben es mit Menschen zu tun. Ich glaube, der Vergleich, den du machst mit der großen, weitestgehend friedlichen Demonstration wie gegen Rechtsextremismus jetzt und den Castor-Transporten damals oder Wackersdorf oder wo dann plötzlich die Wasserwerfer kommen und wo man eine ganz andere Stimmungslage hatte, war schon die, dass man eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen hatte, das ist jetzt bei diesen AfD-Demonstrationen ja nicht der Fall gewesen, die mussten ja nicht irgendwie einen zusätzlichen Akt nochmal machen, beispielsweise sich auf die Straße kleben, um damit deutlich zu machen, wir sind gegen den Rechtsextremismus. Oder sich an irgendwelche Schienenketten, wie das damals bei den Castor-Transporten der Fall war. Da, glaube ich, war der erste Schritt schon oft der, dass man gesagt hatte, gut, die nehmen uns anders nicht wahr, als wenn wir letztlich jetzt zu dieser Form des Widerstandes greifen. Und dass das dann zu Bildern auch führt, die, wenn man jemanden wegträgt, fühlt sich dann plötzlich der Weggetragene mehr im Recht als der Wegtragende möglicherweise. Das sind Bilder, die immer das Gefühl von staatlicher, oder nicht immer, aber auch mal das Gefühl von staatlicher Gewalt offenbaren können. Es ist ja in der juristischen Diktion, ist es ja auch in Anführungszeichen eine Gewalt, aber eine berechtigte Gewalt. Das ist, wenn es, also das kann man juristisch ja tatsächlich auch entsprechend darstellen. Und diese Bilder werden werden dann auch nicht immer nur von verantwortungsvollen Medien mal in diese oder jene Richtung dann auch produziert. Also da man muss hier sehr, sehr genau darauf schauen. Es kommt hinzu, dass man bei gewissen Themenkomplexen auch oftmals eine Unterwanderung hat der Demonstrationen von sehr gewaltbereiten Menschen. Im Übrigen möchte ich auch hier sehr deutlich sagen, das ist eine Unterwanderung, die jetzt nicht nur Beispiel Pegida von rechts außen stattfindet, sondern erinnere dich beispielsweise an die G20-Proteste damals in Hamburg. Wobei von Unterwanderung da zu reden ist noch eine Untertreibung. Die sind ja wirklich initiiert worden von Linksautonomen und wirklich Gewaltbereiten, die sich aus ganz Europa eingefunden hatten. Und dann ist natürlich der Hebel ganz schnell umgelegt dahingehend, dass die Polizei handeln muss und dass das nicht ein Handeln ist, wo man eben jemandem mal einen Strafzettel in die Hand drückt oder eben sagt, bitte, bitte, lieber mach dort nichts. Das wird nicht reichen, sondern da ist dann natürlich dann auch das härtere Mittel manchmal das Angemessene.
Was für mich interessant ist, ist, also abgesehen jetzt von der Polizei, auch die Medienbegleitung. Und dann gibt es Dinge, die aus einem Grunde nicht gehen. Also ich sage nochmal, ich bin 4-mal geimpft, ich habe an keinem Corona-Protest teilgenommen, aber da wurde immer verlangt, der Abstand von 1,50 Metern zwischen allen Demonstrierenden. Ja. Und der wurde natürlich logischerweise nie eingehalten, dann wurde sofort aufgelöst. Und dann, in der Zeit, begann Russland sein Völkerrecht für den Krieg gegen die Ukraine und es fand eine große Kundgebung dagegen statt. Und plötzlich gab es keine Auflage von 1,50, weil das gar nicht ging. Und weil man so für diese Kundgebung war. Da habe ich das erste Mal festgestellt, dass am Vortage bei einer bestimmten Demonstration etwas untersagt wurde, was am nächsten Tag erlaubt war. Und da habe ich mir wieder gesagt, nee, das dürfen wir als Rechtsstaat nicht zulassen. Also entweder müssen wir dann dort auch die 1,50 machen oder wir müssen auf die 1,50 verzichten und sagen, wenn ihr euch untereinander anstecken wollt, dann macht's eben, also weiß ich nicht.
Du musst uns das begründen, weil sonst fühlen sich die Menschen einmal mehr alleine gelassen.
Das ist ja nicht so und selten. Das fand ich so interessant, diesen Unterschied zu erleben, wirklich von einem Tag zum nächsten. Und dann gab es nur schwache Erklärungen. Und ich finde, dafür hat man Medien. Die müssen nicht auf der Seite dieser Demonstrierenden oder der anderen stehen, aber sie müssen dafür da sein zu sagen, nee, Moment, ihr hattet gestern Auflagen, die heute nicht mehr gelten. Wieso? Nur weil das Anliegen anderes ist, wenn es noch angeblich den Schutz der Leute gilt, dass sie einen bestimmten Abstand zu wahren haben, etc. Und das gab es nicht. Und das hat mich gestört, weil dazu bin ich eben zu sehr Jurist, dass ärgert mich dann, wenn ich unterschiedliche Maßstäbe, und zwar so schnell hintereinander, wenn es Monate dazwischen liegen, ist ja wieder was ganz anderes. So, und dann stelle ich immer fest, bei den Medien gibt es Demonstrationen, die sie begrüßen, es gibt Demonstrationen, die sie verschweigen und es gibt Demonstrationen, die sie ablehnen. Und das ist nicht schlimm.
Nein, aber sie machen sich zur Partei oftmals.
Ja. Pass auf, es ist nicht schlimm, wenn der eine Sender so berichtet, der nächste wieder umgekehrt und der dritte wieder anders. Nee, fast oder ein bisschen einheitlich. Mhm. Und darin sehe ich eine gewisse Gefahr. Weil ich, also Medien sind mit mir auch hart umgesprungen und so weiter. Das gehört zur Demokratie dazu. Und ich finde, sie müssen da wieder einen Tick unabhängiger werden.
Bin ich bei dir?
Nicht so abhängig, weißt du, vom Mainstream.
Ja, so gefällig. Also das im Grunde wollen nicht wenige dann eigentlich auch den Applaus.
Ja.
Und aus der von ihnen empfundenen richtigen Ecke. Und das kann nicht die Aufgabe der Medien sein. Nochmal, ich will da auch nicht pauschalieren, über einen Kamm scheren, aber ich bin bei der Kritik, bin ich durchaus bei
aber
dir.
Aber was wir alle begreifen müssen, ist, dass das Recht zur freien Versammlung unter offenem Himmel etc., wie das, glaube ich, so im Grundgesetz so ungefähr formuliert ist, also auf jeden Fall das Versammlungsrecht im Freien und das Demonstrationsrecht im Freien ein höchst wichtiges demokratisches Gut ist. Was man damit erreicht, ist allerdings eine ganz andere Frage.
Das ist wohl wahr.
Wie ist denn deine Erfahrung? Also ich glaube zum Beispiel, mir hat Wolfgang Schäuble Folgendes erzählt, dass er zusammen mit Helmut Kohl im Hubschrauber saß. Sie sind irgendwo hingeflogen und da fand diese riesige Kundgebung statt gegen die Nachrüstung, wie es hieß, gegen den Doppelbeschluss. Und da hat sich Kohl über diese Kundgebung fliegen lassen. Er wollte das sehen, die Zahl der Menschen. Und obwohl er natürlich bei seiner Entscheidung geblieben ist, hat ihn das doch beeindruckt. Ist die Zahl immer das Entscheidende, wenn 100.000 zusammenkommen oder gar eine halbe Million oder so?
Also ich hatte jetzt nicht eine halbe Million gegen mich, als ich den einen oder anderen Beschluss während meiner Amtszeit gefällt hatte oder während meiner Amtszeiten. Ich hatte mal sehr große Demonstrationen gegen Beschlüsse gegen mich, als ich Wirtschaftsminister war und während der Finanz- und Wirtschaftskrise relativ klare Entscheidungen getroffen hatte, wo ich gesagt habe, hier ist ein Unternehmen nicht aufgrund der Wirtschaftskrise jetzt in eine Schieflage geraten, sondern wegen wirklich dramatischen Missmanagements. Das war damals beispielsweise Quelle. Arcandor war damals auch eine Firma. Karstadt Arcandor war damals so ein Fall, wo ich sehr deutlich gemacht habe, das kann nicht die Aufgabe des Staates sein, Steuergelder für das Missmanagement anderer letztlich aufzubringen. Und da gab es aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachvollziehbare Sorge und deswegen Protest. Den Einzelnen habe ich verstanden dabei. Auf der anderen Seite war es eine Frage, wo ich auch festgelegt war, wo ich gesagt habe, wenn wir da das Fass aufmachen, das ist nicht leistbar, es geht nicht. Und es ist auch gegenüber den Steuerzahlern nicht vermittelbar, sondern da müssen wir um andere Lösungen ringen. Mich hat immer das individuelle Schicksal berührt in solchen Fragestellungen. Aber ich habe mich jetzt nicht von der Lautstärke beeindrucken lassen, sondern da war das Argument dann wichtig. Und wenn das Argument gut war, selbst wenn es laut vorgetragen wurde, ist es eines, das mich bewegt, weil man sich damit auseinandersetzen muss. Aber es ist schon ein erstaunliches Gefühl, was man hat, wenn man plötzlich sich einer großen Zahl besorgter oder wütender oder einfach auch besonders trauriger Menschen gegenüber sieht. Ich glaube, so, ich sag's mal ganz hart, so abgewichst kann man gar nicht sein, dass das nichts mit einem macht. Und wenn man es ist, dann finde ich, ist man auch nicht der Idealtypus Politiker, den dieses Land braucht. Also ich finde, so viel Seele sollte jeder haben, dass einen das trotzdem irgendwie berührt. Auf der anderen Seite darf man sich aber deswegen nicht von dem, was man für richtig erachtet und was die eigenen Überzeugungen letztlich betrifft, aus der Spur werfen lassen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Umgekehrt mal gefragt, ich meine, du hast ja deine Zeit in der Regierung gehabt in Berlin. Da wird es auch sicher den ein oder anderen Fall gegeben haben, wo Menschen ihren Protest dir gegenüber kundgetan haben. Was hat das mit dir gemacht? Zweitens würde mich aber interessieren, wenn man das Schicksal hat, jetzt bei über so viele Jahre im Bundestag Opposition zu sein. Man ist ja im Grunde institutionalisierter Dauerprotest. Was macht das wiederum mit einem? Ist das jetzt etwas Hochfrustrierendes nach einer Weile? Oder ist das etwas, was man dann wie eine Routine runterspielt? Ich finde das eine ganz interessante Gemütslage einfach. Die mir jetzt so nicht ganz bekannt war. Ich war ein paar Jahre in der Opposition, dann in den Parteien, die Regierungsverantwortung getragen haben und merkte schon, dass man im Kopf anders tickt in diesen Phasen.
Ja, klar. Also ich kann dir das genau sagen. Erstens bin ich Rechtsanwalt. Das heißt, was die meisten Anwälte ja nicht zugeben, man stellt Anträge, mit denen man erfolgreich ist, und man stellt Anträge, mit denen man nicht erfolgreich ist. Das heißt, du gewöhnst dich auch an Niederlagen als Rechtsanwalt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich ja weiß, dass ich die Mehrheit des Bundestages in aller Regel nicht überzeugt bekomme. Bei Kleinigkeiten, so vier Augengesprächen, kannst du mal das eine oder andere erreichen. Aber das meine ich nicht. Meine Aufgabe ist immer wieder zu versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Und das weiß ich. Und daran richte ich mich auf. Das heißt, ich habe als erster in Bonn einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen. Drei Gewerkschaften waren dafür, alle anderen Gewerkschaften waren dagegen und alle anderen Parteien waren dagegen. Wenn ich damals gesagt hätte, wir erleben noch das Jahr, in dem CDU, CSU und SPD zusammen den flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn beschließen. Das hättest du selber nicht geglaubt.
Na, natürlich nicht. Dann wäre mir sofort die geschlossene Psychiatrie empfohlen worden und ich hätte mich auch hinbegeben, weil das so unwahrscheinlich klang. Das heißt,
und
was
dort
hat sich
aber den gesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt.
Wahrscheinlich. Aber weißt du, was ich meine ist, der Zeitgeist hat sich verändert. Liegt natürlich jetzt zweifellos nicht an mir. So einen ganz kleinen Anteil hatte ich daran. Sondern viele Faktoren kamen dazu, dass sich der Zeitgeist verändert hat. Und da erlebe ich immer Veränderungen, die mich erfreuen, wo ich sage, zum Beispiel, der Rechtsextremismus nimmt zu. Höcker haben wir schon lange. Es passiert ja nichts. Mhm. Und plötzlich, das ist wirklich interessant, passiert ein Ereignis, über das berichtet wird, ein Geheimtreffen und die Leute sagen, nee, jetzt ist zu viel. Jetzt ist Schluss, jetzt ist die Grenze überschritten.
Ja. Und diese Grenzüberschreitung gab es ja schon ständig.
Ja, eben. Aber es braucht immer irgendein Beispiel. Das ist wirklich ganz interessant. Und dann gehen sie wirklich in großer Zahl auf die Straße, was mich wieder beruhigt. Da gibt es andere Proteste, wo ich es nicht teile. Und das beruhigt mich nicht. Nur was ich gelernt habe, ist, ich habe sie zu respektieren. Punkt. Denn wenn ich nach meinem Geschmack gehe, ist das wieder eine Einseitigkeit, die völlig unzulässig ist. Und ich habe mich an meine Rolle gewöhnt, zu versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Ich sage mal ein Beispiel jetzt. Die Mehrheit ist ja jetzt für Waffenlieferung an die Ukraine. Ich will ja einen Waffenstillstand. Das ist aber nicht die Mehrheitsmeinung. Jetzt arbeite ich daran. Also ich versuche, den Zeitgeist zu verändern. Ob es mir gelingt, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist der Grund, weshalb ich in den Medien darüber spreche, mit dir darüber streite, im Bundestag darüber streite. Und das baut mich wieder auf, weil ich Erlebnisse im Laufe der Jahre hatte, wie sich der Zeitgeist verändern kann. Vielleicht schaffe ich es hier nicht, aber dafür wieder an einem anderen Punkt.
Wir neigen ja beide jetzt nicht zum Mainstream.
Nein, nein, ich würde dir zwei Punkte sagen, die mir jetzt wichtig sind. In Belgien gibt es ein anderes Recht als sonst wo auf der Welt, das einzige Land, wo seit Mitte der 20er Jahre geregelt ist, dass jedes Jahr alle Löhne, Gehälter, Renten und Sozialleistungen um die Inflationsrate des Vorjahres erhöht werden. Automatisch, Kraft Gesetzes. Und die Gewerkschaften müssen sich nur um reelle Lohnsteigerungen kümmern, wenn die Gewinne gewachsen sind, die Produktivität sich entwickelt hat. Hochinteressant. Wünsche ich mir für Deutschland.
Erstaunlich, dass Belgien nicht an der Spitze der europäischen Länder steht.
Ja, aber auch nicht hinten. Weißt du, die haben immer gedacht, Belgien geht daran ökonomisch zugrunde. Das ist Quatsch. So, das Zweite sind die USA. Die USA haben ein Recht, das ein linker US-Recht vorschlägt, ist ja auch selten. Die haben ein Recht, das mir imponiert. Alle US-Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die außerhalb der USA leben, sind verpflichtet, einmal im Jahr ihrem Finanzamt mitzuteilen, was sie weltweit verdienen und wie viel Steuern sie dafür auf den Seychellen oder in Monaco oder wo auch immer zu bezahlen haben. Da müssen sie auch den Steuerbescheid hinschicken. Und wenn sie in den USA mehr zu bezahlen haben, kriegen sie hinsichtlich der Differenz einen Bescheid. Das hat nicht mal George W. Bush aufgehoben. Das ist geltendes Recht. Wenn wir das machten, könnten wir die Steuerflucht bekämpfen. Und das sind dann so Punkte, wo meine Leidenschaft dran hängt, wo ich so sage, ja, eine Mehrheit im Bundestag kriege ich jetzt davon nicht überzeugt, das weiß ich ja, aber wo ich möchte, dass der Zeitgeist sich verändert und die ersten Medien dann auch anfangen, hat er denn wirklich Unrecht? Könnte man denn das nicht machen mit den deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die außerhalb wohnen?
Du glaubst aber gar nicht, wie viel findige Steuerflucht es auch weiterhin in den USA gibt. Also von daher
Das ist nun wieder was anderes. Ich will ja nicht jedes Gesetz aus den USA übernehmen, sondern nur diese Methode, weil ich die Methode richtig finde und weil ich dir auch eins sage, wir machen bei uns, aber das ist ein anderes Thema, können wir ein andermal drüber sprechen, die Mitte kaputt. Weil die Mitte bezahlt Deutschland. Die
darüber haben wir schon mal sogar gesprochen, aber da bin ich ja auch dabei. Ja. Ich meine, der Mittelstand ist das Rückgrat? Ja, sicher. Es ist nur dann ist die Frage, wie geht man ran und wie wirkkräftig ist der jeweilige richtig. Schlag, zu dem man dann ausholt. Das ist eine Diskussion, die werden wir aber sicher auch nochmal aufgreifen. Wir reden, aber es ist natürlich Thema für Proteste.
Ja.
Und wir hatten jetzt vor kurzem ja die doch sehr intensiven Proteste der Bauern dieses Landes, nicht? Ja. Die ja in vielerlei Hinsicht auch ein Teil der Mitte unseres Landes sind und die tatsächlich an der einen oder anderen Stelle die Stellschraube dann auch in Bewegung gebracht haben. Also es ist ja dann interessant gewesen, wie ein Bundesfinanzminister plötzlich schnatternd und frierend auf der Bühne, wahrscheinlich wollte er nicht mal weiter frieren, dann doch noch so ein bisschen da und dort eingelenkt ist, wenn anderen Fragen blieb er hart. Das sind wir wieder so, wie wirken Proteste. Interessant ist ja, wo kommt Protest eigentlich her? Protestare, lateinisch, ist Zeugnis ablegen, öffentlich aussagen und bezeugen. Das deckt sich ja nur bedingt mit dem harten Wort Protest, wenn man so will, mit dem sehr harten Wort. Es steckt ja sogar das Wort Pro eigentlich drin. Das ist also, der Protest ist ja oftmals negativ belegt. Was mich interessiert ist, wo liegt der Gegensatz oder der Unterschied zwischen Protest und Widerstand. Bin vorhin, als ich hier bin, über ein interessantes Zitat gestolpert. Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand, wenn ich dafür sorge, dass, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Oder noch mal in anderen Worten, Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand, wiederum, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. Also das andere hat noch ein proaktives Element. Dieses Zitat wird übrigens, rate mal, wem zugeschrieben, übrigens fälschlicherweise. Sie war nur auf derselben Veranstaltung, Ulrike Meinhof. Mhm. Und also mit dem ganzen Bezugspunkt zur RAF und Ähnlichem. Es war allerdings ein Bürgerrechtler aus den USA, der das wohl auf einer Veranstaltung in Deutschland, wo es gegen den Vietnamkrieg ging, damals von sich gegeben hatte. Also ich finde diesen... Das, ja, der Weg hin zu Widerstand, nicht? Das ist,
ist völlig klar. Widerstand ist ja übrigens auch im Grundgesetz definiert. Wenn du hier die Demokratie und den Rechtsstaat abbauen willst, dann hast du das Recht zum Widerstand.
Zivilen Ungehorsam.
Es steht auch selten in einem Grundgesetz, steht nur drin, natürlich nach den Nazi-Erfahrungen, logischerweise. Aber das hat auch seine Berechtigung. Ja, Protest ist, dass ich etwas ändern will, dass ich die politische Führung überzeugen will, etwas anders zu machen. Interessanterweise sind bei uns die Proteste meist politischer Natur. In Frankreich meist sozialer Natur. Mhm. Und allerdings können die besser protestieren als wir.
Wobei alles Soziale letztlich dort politisch ist.
Aber bei uns hat das meist einen politischen Charakter und dadurch kriegt es auch eine andere Form der Auseinandersetzung. Widerstand, da geht es mir nicht mehr um Gesetze, die achte ich dann auch nicht mehr im Geringsten, sondern dann versuche ich etwas zu verhindern. Ob es gelingt, ist noch was anderes. Also, und deshalb gab es Widerstand, mutigen Widerstand immer bei bestimmten Diktaturen, weil das immer dann logischerweise mit den Gesetzen konfrontativ war. Aber Widerstand kann es auch bei uns geben, wenn jetzt wirklich, sage ich mal, der Nationalismus, der Rassismus Regierungsgewalt bekommt, theoretisch, dann muss man sich schon überlegen, was man dagegen macht.
Es gibt einen schönen Satz, Gregor, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Ja,
das hat der Inflationär, wer wird am inflationärsten zitiert in unserem Lande?
Ja, früher war ich mal in einem Land, da war es Karl Marx.
Ja, aber in dem Wiedervereinigten, auch beide haben ihn inflationär zitiert. Übrigens war er auch in den neuen Bundesländern oder natürlich in der ehemaligen DDR ein hochgehaltener Goethe natürlich. Goethe, nicht?
Ja,
so.
Das ist wahr.
So, also nochmal, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Ja.
Weißt du, was Brecht gesagt hat? Wo Unrecht zu Recht wird, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Ja, ist auch richtig.
Ist auch richtig.
Ja, auch richtig, ja.
Ein wunderbarer umgekehrter Aphorismus.
Da hast du zwei Leute, die genial formulieren können.
Ja.
Weißt du, hinterher sagst du immer, es ist ganz logisch, aber du kommst nicht drauf, es selbst so zu formulieren. Nein, das finde ich, das ist ja auch wahr. Und ich mache mir natürlich Sorgen über die ganze Entwicklung. Einmal haben wir schon erörtert, Trump in den USA, aber auch der ganze Nationalismus und Egoismus, der entsteht in Europa. Ich sag mal Meloni, ich sag mal Duda, ich sag mal Orban, ich sag auch Erdogan, wenn ich an die Türkei denke.
Wobei die Meloni manche überrascht derzeit.
Ja, ja, natürlich, sie ist jetzt etwas milder. Aber weißt du, das kenne ich. Also meine Erfahrung als Anwalt, ich weiß, wenn jemand, der nicht milde ist, milder wird.
Struppi bleibt wachsam, nicht?
Ja, ja. Und da muss man höllisch aufpassen, wenn sie andere Möglichkeiten hat. Sie ist ja noch isoliert innerhalb der EU, ne? Aber da wird sich schon noch einiges entwickeln. Aber nicht im guten Sinne, wenn ich das richtig sehe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dann das Recht zum Protest aufrechterhalten. Widerstand, das Recht gibt es erst ab einer Stufe, die anders nicht mehr zu bekämpfen ist.
Ist gelungener Protest ein Einzel- oder ein Massenphänomen?
Ein gelungener Protest ist beides.
Mhm.
Es ist beides. Der Einzelne fühlt sich wohl, weil er mit dabei war und das oder jenes erreicht hat und die anderen auch. Für mich ist Folgendes interessant bei den Bauernprotesten. Also da ich ja Facharbeiter für Rinderzucht bin, kenne ich ja ein bisschen die Mentalität von Bäuerinnen und Bauern. Also die haben Seiten, die ich bewundere. Ich habe mit einem Bauern bis nachts um 3 gesessen und wir haben getrunken und um 5 war der absolut fit. Also ich konnte kaum
Weil du dem armen Kerl deine Weinschorle verabreicht hast.
Ja, nicht einfach Weinschorle, war da überhaupt keine Rede. Das Ganze völlig vergessen sein. Die gab es auch da gar nicht in der Kneipe. Aber davon abgesehen, Nein, was mich interessiert, ist was ganz anderes. Bauern sind sehr fleißig. Sie haben in einem bestimmten Sinne nie frei. Das darf man nicht unterschätzen, wenn du einen eigenen Hof hast. Man darf ja nicht nur an die Großbetriebe denken, man muss auch an die Kleinen denken. Die habe ich mir in Baden-Württemberg angesehen. In der früheren DDR wurden ja die LPG ein bisschen gerettet. Das ist auch ganz witzig, wie sie das gemacht haben. Und deshalb, es stimmt eben das Wort. Bauern sind wirklich schlau. Die wissen schon, was sie wollen und was sie machen. Und dann, du kriegst die gar nicht so leicht zum Protest. Aber wenn sie protestieren, dann wirklich mit Entschiedenheit. Und was mich jetzt interessiert, ist Folgendes. Jetzt hat die Regierung oder die Mehrheit des Bundestages Kürzung für sie beschlossen. Das geht an ihre Existenz. Jetzt protestieren sie und die Regierung gibt teilweise nach und beim Rest nicht. Wie ist das aus der Sicht der Regierung? Ist es klug, teilweise nachzugeben oder musst du da nicht insgesamt nachgeben? Oder zeigt es, dass man differenziert und sagt, nein, in einem bestimmten Umfang akzeptieren wir euren Protest, in einem anderen Umfang nicht. Ich weiß nicht genau, wie man sich da richtig verhält.
Ja, gut, du machst dich ja völlig zum Idioten, wenn du deinen ursprünglichen Plan komplett kassierst. Da bleibt nicht viel an Glaubwürdigkeit an der Regierung. Insbesondere gegenüber all jenen, die jetzt nicht die unmittelbare Betroffenheit haben. Wenn du schaffst ja sofort die Brücke dahingehend, dass das nächste Gesetz, das irgendeine andere Gruppe betrifft, gibt denen letztlich ja die Steilvorlage, sich ähnlich zu verhalten. Zu sagen, okay, die sind durchgekommen, jetzt kommen wir auch durch. Und dann haben wir es dann wie in Frankreich, dass da nicht nur die Strohballen brennen, bloß weil irgendeine betroffene Gruppe sich aufgerufen fühlt, dagegen zu marschieren. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht unklug zu sagen, wir sind auch bereit, ein gutes Argument an- und aufzunehmen und uns auch mal zu korrigieren. Aber eine Komplettkorrektur ist in der Konsequenz die Selbstaufgabe einer Regierung. Jetzt gibt es natürlich auch unglaublich blödes Regierungshandeln. Übrigens gab es bei uns, wie es das heute gibt. Da wünscht man sich manchmal, dass sie sagen, okay, da haben wir es nun wirklich komplett versemmelt. Da wäre jetzt ein Neuanfang das Richtige oder ein Neuanfang der Gesetzgebung der richtige Weg. Manchmal würde man sich ja den Neuanfang einer Regierung auch wünschen. Ja,
werdet nicht ein Stück mehr Ehrlichkeit?
Ja, es wäre immer ein Stück mehr Ehrlichkeit zu sagen, hier habe ich mich mal getäuscht.
Ja.
Natürlich. Nur, ich habe das in meiner Zeit damals auch gesagt, bei den Punkten, wo ich daneben lag, habe ich das lieber offen kommuniziert und das kam auch bei den Leuten an. Man muss nur aufpassen, dass man nicht einen solchen Sauhaufen abgibt, der im Wochentakt 10-mal sagt, dass er sich täuscht.
Die Meinung ändert, je nachdem, bei welchem Protest der
gerade ist. Und je mehr an einer Koalition beteiligt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zu solchen Eingeständnissen dann auch greifen muss. Leichter wird es nicht. Deswegen zurück zu deiner Frage. Es ist noch niemandem Zacken aus der hübsch geputzten Krone gebrochen, wenn man auch mal sagt, hier lag ich auch mal in einem Teilbereich falsch. In allem öffnet man Tür und Tor, dass Proteste gegen was auch immer plötzlich bei uns zur Regel werden.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das Recht der Menschen zu protestieren wichtig ist. Das Recht zum Widerstand beginnt erst, wenn Grundsätze unserer Gesellschaft gefährdet sind, ernsthaft gefährdet sind. Aber der Protest ist wichtig und zwar auch der Protest, den man nicht teilt. Das gehört dazu. Das ist wichtig.
Und wir haben das Thema doch heute nur gewählt, um endlich mal einen eleganten Übergang zu haben zu unserer Verabschiedung. Jetzt können wir nämlich sagen, wenn Sie protestieren gegen das, was wir hier tun, dann können Sie uns schreiben. Wenn Sie protestieren gegen die Stimmlage von Gregor, können Sie dagegen protestieren. Wenn Sie dagegen protestieren, dass ein fränkischer Freiherr sich plötzlich mit einem Podcast abgibt, protestieren Sie bitte.
Na, ich finde, dann könnten Sie eine Kundgebung organisieren, wo Sie uns beide einladen. Das wäre nun noch witzig.
Wir hätten sehr viel Spaß und würden, wie sagt man heute neudeutsch, alles darauf anlegen, die Bühne zu rocken. Nicht?
Also ich will Ihnen sagen, dass wir auch öffentliche Auftritte haben.
Das war der nächste elegante Übergang.
Und zwar am 26. Juni. In Berlin im Admiralspalast, am 5. Juli in Hannover im Theater EGI und am 4. September in Dienstlaken im Burgtheater. Und Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und es gibt auch einen Link zu den Ticketshops. Außerdem in den Shownotes können Sie das eben auch erwerben.
Weißt du, was alles eine klar? Shownote ist?
Nee.
Ich auch nicht.
Aber das ist mir auch wurscht. So, und dann können Sie uns schreiben. Und zwar unter welcher E-Mail-Adresse?
Das kann ich ja schon wieder machen. Das ist, ich mache was falsch.
Na gut, dann sage ich es.
Also das ist GGG, habe ich mir gemerkt. Ja. Weil Gregor grunzt genüsslich, ist meine Eselsbrücke hier.
Ja, das ist eine Frechheit. Das heißt natürlich Gysi gegen Gutenberg. Also ggg@openminds.media. Angeber. Mein Gott, das kannst du doch nur endlich mal merken. Angeber. Ich kann es ja auch jedes Mal vom Blatt ablesen.
In dem Sinne, also, alles Gute. Verabschiedet sich der Angeber und derjenige, der sich nichts merken kann. Von Ihnen bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.